Es gab eine Situation, da hatte ich Blutungen und war vollkommen aufgelöst, habe auch geweint, hatte Angst um das Kind. Also ich war nicht mehr ganz so jung in der Schwangerschaft und hatte da schon auch sehr große Angst, das Kind zu verlieren. Und der einzige Kommentar war, naja, die Medizin ist mittlerweile so weit, ich soll mich doch nicht so anstellen und es wird schon irgendwie gehen. Und mit der Nachricht hätte ich ihm jetzt den Abend verdorben.
Nicole L., der Name wurde von der Redaktion geändert, ist Opfer eines Partners mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
Da stehen Sie als schwangere Frau schon da und verstehen die Welt nicht mehr, wie jemand, der da gerade das größte Geschenk bekommt, was ihm eine Frau eigentlich machen kann, ein eigenes Kind, dass der eigene Mann einen so derart abwatscht und so im Regen stehen lässt und so komplett null für einen da ist.
War die Beziehung mit ihrem Mann am Anfang ihrer Ehe noch durchaus harmonisch und liebevoll, setzte mit der Schwangerschaft von Frau L. ein schleichender Prozess der Entfremdung ein. Immer öfter wertete sie ihr Ex-Mann vor anderen Personen ab, redete sie schlecht und kritisierte sie in aller Öffentlichkeit.
Und irgendwann glauben sie wirklich, dass sie böse und schlecht sind. Und es kam in der Schwangerschaft extrem zum Vorschein. Das war ein extremes Machtgefälle. Es war ein Mensch, der auch extrem cholerisch war. Wutausbrüche, Wutanfälle.
Schon bald war für Frau L. klar, dass sie sich von ihrem Mann trennen musste. Durch Zufall las sie einen Artikel über sogenannte Psychopathen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der Artikel öffnete ihr insofern die Augen, als ihr klar wurde, dass ihr Ehemann zu dieser Gruppe dazugehörte. Als sich die Beziehung zu ihrem Mann immer mehr verschlechterte, suchte Frau L. Schutz in einem Frauenhaus, wo man ihr die Aufnahme mit dem Argument verweigerte, ihr Mann habe sie ja nicht geschlagen. Psychische Gewalt war für jene Anlaufstelle schlichtweg kein Argument für eine Aufnahme. Frau L. fand schließlich Unterstützung bei einer telefonischen Anlaufstelle, dem sogenannten 24-Stunden-Frauennotruf. Auf die Frage, inwieweit sie sich als Opfer fühlte, distanziert sich Frau L. von diesem Begriff.
Ich habe diese Opferrolle niemals für mich selbst angenommen, sondern habe wirklich so danach gehandelt, was für mich richtig war, was fürs Kind richtig war und habe mich dagegen verwehrt, was an Lügen, was an Ungerechtigkeiten von der anderen Seite kam. Aber ich bin insofern, ich bin Betroffene, aber kein Opfer. So würde ich mich nicht bezeichnen.
Was in den nächsten 7 Jahren folgte, war ein andauernder, nervenaufreibender Kampf mit ihrem Ex-Mann vor Gericht um die Besuchsrechte für das gemeinsame Kind. Auch von Seiten der Institutionen, etwa dem Kinderschutzbund, fühlte sich Frau L. in ihrer Situation alleingelassen.
Keiner dieser Institutionen gibt ihnen wirklich Recht oder steht wirklich für Gerechtigkeit. Das finden sie nicht, weil sobald der Psychopath, mein Ex-Mann, mit diesen ganzen Institutionen in Kontakt getreten ist, hat er die so eloquent davon überzeugen können, was er für ein großartiger Mensch und Vater ist und dass er ja das Opfer ist. Das ist also genau die umgedrehte Rolle, die er spiegelt. Und das wurde an allen Stellen auch so angenommen.
Die Frage nach Gerechtigkeit ist nicht nur bei Beziehungsfragen eine äußerst schwierige Herausforderung. Was wäre wohl die Version der Geschichte des Ex-Mannes von Frau L.? Im Falle des Beziehungsabbruchs fühlen sich zumeist beide Partner einer gescheiterten Beziehung als Opfer des jeweils anderen. Und zunehmend suchen auch Männer Hilfe bei Beratungsstellen, wie bei der Männerberatung in Wien.
Männerberatung Wien, Wagner, guten Tag. Bitte, was kann ich für Sie tun?
Ja, ich rufe an, also ich war bei der Polizei und man hat mir gesagt, ich kann mich auch hierher wenden. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich anfangen soll.
Ja.
Also ja, ich bin einfach irgendwie verunsichert. Also es gibt eine Geschichte, also es gab einen Vorfall.
Ja, können Sie mal für Herr Gruber vielleicht in 2, 3 Sätzen kurz genau schildern, um was es geht?
Hubert Steger betreut in der Wiener Männerberatung Männer, die Opfer physischer, psychischer oder sexueller Gewalt wurden. Wiewohl auch heute noch etwa 85% der Opfer von Gewalt Frauen sind, sehen sich immer mehr Männer als Betroffene. Hubert Steger skizziert einen Fall.
Zum Beispiel ein Mann, der mit einer Frau zusammenlebt, verheiratet ist und die 2 Kinder haben. Und es kommt da zum Beispiel immer wieder zum Streit zu Hause. Und im Zuge des Streits übt die Frau dann auch Gewalt aus, weil er das Kind gerade am Beruhigen ist. Sie lässt ihm keine Ruhe, schlägt auf ihn ein, während er das Kind hält. Er geht mit dem Kind weg, versucht sie eben, um das Kind zu schützen, eben abzuwehren, mit der einen Hand, mit der anderen Hand zu halten. Sie verletzt oder sie gibt an, dabei verletzt worden zu sein. Und schlussendlich wird die Polizei gerufen, muss dann dort sozusagen klären, was ist dort los. Und es kommt dann dazu, dass der Mann von der Wohnung verwiesen wird und die Frau mit den Kindern dort zurückbleibt.
Die Männerberatung sieht ihre Aufgabe vor allem darin, Männern psychosoziale Unterstützung oder Prozessbegleitung bei Scheidungs- und Sorgerechtprozessen zu gewähren. Die Machtdynamik zwischen dem Opfer- und dem Täterstatus ist in Beziehungen indes nicht immer leicht zu analysieren. Die Paartherapeutin und Autorin Susanne Pointner beschreibt anhand eines Beispiels einer dominanten Ehefrau, wie sich Täter- und Opferrollen vermischen können.
Manchmal ist es so, dass so sogenannte Opfermänner zum Beispiel eine unglaubliche Mächtigkeit haben, weil zum Beispiel, wenn das jemand ist, der, also wenn jetzt eine Frau sehr narzisstisch ist, sehr sich überhöht, dann ist die ja von ihrem Partner, der sie bewundert und der sie auch bedient, sehr, sehr abhängig auch. Und diese Abhängigkeit hat Vorteile, weil dann habe ich diese schöne Frau, von der ich mich abwerten lasse, aber die ist mir auch sicher, weil die braucht mich. Da muss man mal schauen, aha, warum brauchen sie so sehr die andere, wie sehr sind sie denn mit sich selbst überhaupt in Beziehung?
In der Praxis der Paartherapeutin Pointner kommt es nicht selten vor, dass sogenannte Opfer von Vertrauensbrüchen, wie etwa Seitensprüngen, Macht aus ihrer Kränkung lukrieren.
Was es schon gibt, ist, dass ich merke, dass jemand sehr verhaftet ist in dieser Rolle und sich sehr schwer aufgibt, also dass jemand viel Mächtigkeit aus dem gewinnt. Der Reinhard Haller hat ein sehr schönes Buch geschrieben, die Macht der Kränkung. Und die Macht der Kränkung gibt es eben in beide Richtungen. Die Macht der Kränkung, wie verletzt, ist sehr verletzt, aber auch, wie mächtig bin ich, wenn ich zum Beispiel meinem Mann jahrelang vorhalten kann, du hast mich betrogen. Es bringt mich ja auch in eine moralische Überlegenheit. Und wenn ich selber zum Beispiel einen geringen Selbstwert habe, gebe ich das schwer auf. Niemand macht das, weil es ihm so Spaß macht, sondern es ist ein Schutzmuster, wo ich einfach noch nicht genug andere Möglichkeiten habe, andere Ressourcen habe, um davon loslassen zu können, um sagen zu können, ja, du hast mir sehr wehgetan, aber ich kann auch heute darüber hinwegkommen und wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Dazu ist es notwendig, dass man eben schaut, warum brauche ich das so sehr und wie könnte ich mir diesen Selbstwert anders holen.
Das Ende einer Beziehung wird umgangssprachlich auch als der kleine Tod bezeichnet. Denn mit jeder gescheiterten Beziehung stirbt auch ein Bündel an Gefühlen, Erwartungen, Hoffnungen und Zukunftsplänen. So verwundert es nicht, dass sich die Verlassenen in Beziehungen oft so stark mit der Opferrolle identifizieren, dass sie mit Suizid drohen oder diesen sogar tatsächlich ausführen. Kerstin Schweighöfer und Dieter Quermann haben in ihrem Buch Herzensbrüche – Geschichten von Trennungen und dem Neubeginn danach gesammelt. Der Todeswunsch von Verlassenen, die sich als Opfer begriffen, war dabei keine Seltenheit.
Diese Phase des, sagen wir mal, des Todeswunsches haben alle mehr oder weniger intensiv, einige mehr, erlebt, bis sie dann in die nächste Phase der Schmerzbewältigung übertreten konnten. Und durch alle diese Phasen müssen alle durch, mussten unsere Protagonisten. Und auch das haben wir beide ja in unseren privaten Geschichten auch erlebt.
Die Geschichte von Michael kann in diesem Zusammenhang als exemplarisches Beispiel gelten. Der heute 52-jährige Mann verließ seine dominante, exaltierte und hypochondrische Frau wegen Dani, einer verheirateten Frau, die wegen ihm auch ihre Ehe beendete. Doch einige Jahre später verließ Michael auch seine zweite Frau wegen seiner jetzigen Ehefrau Lara. Dani, die zweite Frau von Michael, war indes nicht in der Lage, aus ihrer Opferrolle herauszufinden.
Und die hat alle Register gezogen. Das war wirklich ein klassisches Opfer. Die hat Telefonterror gemacht, die stand im Flur vor der neuen Wohnung und hat rumgeschrien und ihn verflucht und beschimpft aufs Übelste, dass die Nachbarn alles mithören konnten. Die hat alle Register gezogen und ganz zum Schluss hat dieses Schneewittchen sogar einen Selbstmordversuch verübt, um ihn zu halten.
Der Suizidversuch von Dani verfehlte allerdings seine Wirkung. Michael war nicht bereit, zu seiner zweiten Ehefrau zurückzukehren.
Und er hat sie gefunden und hat sie ins Krankenhaus gebracht. Und er hat dann gesagt, also es hat mich nicht näher wieder zu ihr zurückgebracht, sondern ganz im Gegenteil, es hat mich eigentlich, das war so furchtbar, es hat mich noch weiter von ihr weggetrieben.
Ein Rosenkrieg zwischen Mann und Frau ist jedoch nicht nur für die Betroffenen eine besondere psychische Belastung, sondern auch und vor allem für die Kinder streitender Eltern. Wiewohl die Kinder dabei in der Regel unschuldig sind, kann es passieren, dass sie sich als Täter begreifen und im schlimmsten Fall sogar glauben, dass wegen ihnen die Beziehung der Eltern in die Brüche gehe, wie die Paartherapeutin Susanne Pointner darlegt.
Und das ist ganz wichtig, das Kind möglichst schnell wieder aus der vermeintlichen Täterrolle rauszuholen, aber natürlich aus der Helferrolle und zu sagen, du geh spielen, du leb dein Leben, wir unterstützen dich, wir sind da. Mama und Papa haben einen Konflikt, aber das ist unser Konflikt.
Wenn sich Kinder und Jugendliche in der Opferrolle wiederfinden, besteht zumeist das allergrößte Problem darin, dass sich Kinder ihrer Situation als Betroffene nicht bewusst sind oder noch nicht über die Mittel verfügen, über ihre Lage zu sprechen. Der Bereichsleiter für Opferschutz und Prozessbegleitung der Männerberatung Wien, Hubert Steger, kennt das Problem aus seiner Praxis.
Jugendliche, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, melden sich in dem Alter zwischen 12 und 20 Jahren, ist es ganz, ganz schwierig, diese Gruppe zu erreichen. Die kommen nicht in die Beratungsstellen, die tun sich irrsinnig schwer, das überhaupt anzusprechen, auch anderen gegenüber. Die wollen einfach funktionieren, so in ihrem Leben, in ihrem Umfeld, und tragen das lange mit sich herum und nehmen vielleicht dann Drogen, trinken viel, um irgendwo auch mit ganz schwierigen Traumatisierungen zurechtzukommen.
Für den Psychologen Hubert Steger sind vor allem männliche Jugendliche davon betroffen, über ihre Gewalterfahrungen nicht sprechen zu können. Er führt diese Schwierigkeiten auch auf ein längst überholtes Männerbild zurück, in dem es nicht vorgesehen sei, Schwäche zu zeigen oder sich in der Opferrolle wiederzufinden.
Typisch männlich gibt es immer noch das typisch Männliche, was typisch männlich sein soll. Da hat jeder Bub, Bursche, Mann irgendwie auch eine Idee dazu im Kopf, die er über das Aufwachsen, über das Sozialisiertwerden eben auch mitbekommen hat. Und da ist natürlich das Schwachsein, Opfersein, hat dort kaum Platz. Ja. Auch eben dann als Gruppe von Männern, Buben, Burschen, als Gruppe, zu einer Opfergruppe zu gehören oder eine Gruppe zu sein, die benachteiligt ist, hat auch keinen Reiz sozusagen in der Männerwelt. Ja. Da möchte man nicht dazugehören, möchte man nicht da drinnen sein und möchte auch dann so tun, am liebsten so tun, also ob man eben nicht dort dazugehört oder eben selber nicht Opfer ist oder als Opfer sozusagen zu einer Opfergruppe gehört.
Die Prägung durch ein derartig klischeehaftes Männerbild würden Jugendliche, so Steger, bereits in frühester Kindheit erfahren.
Also ich glaube, dass es schon sehr früh anfängt, dass Jugendliche in so eine Rolle kommen, dass sie nicht reflektieren darüber, was noch möglich wäre vielleicht in der eigenen Männlichkeit, im Ausleben der eigenen Männlichkeit. Das fängt sehr früh an, schon zum Beispiel am Fußballplatz mit, was weiß ich, 6 Jahren. Wenn er sich gerade verletzt hat und weint, ja, dann kriegt er vielleicht von Älteren zu hören, du bist doch ein Junge, oder? Oder du bist doch ein Bub, oder? Ja, und mit dem Hinweis eben, weinen wäre nicht angebracht.
Auch der Kinder- und Jugendanwalt Ercan Niknafs sieht gerade bei männlichen Jugendlichen Schwierigkeiten, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen.
Was ich sehe, dass die Burschen eigentlich keine Schwäche zeigen wollen und dass es gar nicht so gut ist. Auf der anderen Seite, die Mädchen sind da offener und reden wenigstens untereinander sehr viel und suchen gemeinsame Lösungen. Und ich glaube, die Eltern erfahren als Letzte irgendwie, wenn was los ist.
Die Aufgabe der Jugendanwaltschaft bestehe vor allem darin, so Niknafs, derartige Kommunikationsdefizite zu beheben.
Die Jugendlichen sehen sich weniger als Opfer. Sie sind immer wieder nicht bewusst, was für ein Unrecht ihnen getan wird. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Uns geht es darum, sie zu befähigen, wenn sie ein Unrecht erfahren, dass sie es weitersagen, dass sie eine Bezugsperson haben, dem sie diesen Unrecht oder das, was passiert ist, eigentlich weitervermitteln und damit sie eigentlich Hilfe suchen können.
Nicht selten benutzen Jugendliche den Begriff Opfer als Schimpfwort, indem sie vermeintlich Betroffene mit den Worten abwerten, du Opfer. Der Kinder- und Jugendanwalt Niknafs beschreibt die scheinbare Coolness, die Jugendliche mit Gewalterfahrungen oft an den Tag legen.
Das ist, glaube ich, ein Zeichen, wenn Jugendlichen das sagen, dass sie stark sind und unsensibel sind, dass ihnen Unrecht nichts tut. Da müsste man, glaube ich, so große Ohren haben und darauf reagieren und nachfragen, was ist denn da passiert.
Die Zurückhaltung vieler Jugendlicher, über ihre Probleme zu sprechen, hängt mitunter auch damit zusammen, dass sie nicht nur Opfer von Gewalt, sondern darüber hinaus noch Opfer von falschen Freunden werden.
Also ich hatte Fälle auch, wo die Jugendlichen oder die Burschen ihre wichtigsten, also für sie ihre Geheimnisse, einem anderen Freund anvertraut haben und dieser Freund hat diese Geheimnisse nicht für sich behalten. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Bruch gewesen.
Der Blick auf die Kindheit ist jedoch nicht nur in Bezug auf betroffene Jugendliche wichtig, um ihnen verschiedene Auswege aus ihrer Opferrolle aufzeigen zu können. Der Fokus auf Opfererfahrungen von Heranwachsenden ist auch deswegen elementar, weil aus Opfern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch künftige Täter werden können. Nicole L., ein Opfer eines Ex-Mannes mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, hat sich auch eingehend mit dessen Kindheit beschäftigt.
Mein Ex-Mann hatte kein einfaches Verhältnis zu seinen Eltern und war auch immer ein Stück weit neidisch auf seine Schwester, die von den Eltern immer irgendwie ein bisschen mehr nach oben gehoben wurde als er. Er war schon immer so ein bisschen das Sorgenkind. Seine Mutter hat tatsächlich mal zu mir gemeint, mein ja missratener Sohn. Also es war ein relativ schwieriges Familiengebinde, in dem er sich da auch bewegt hat.
Die Männerberatung Wien bietet nicht nur Beistand für männliche Opfer mit Gewalterfahrungen, sondern betreut auch männliche Täter, die häusliche Gewalt ausgeübt haben oder Jugendliche, die gewalttätig wurden. Dabei rücken oftmals Jugendliche mit Migrationserfahrung in den Fokus, die aus Ländern im Kriegszustand flüchteten. Bei der Ursachenforschung nach den Gründen von männlicher Gewalt stoße man sehr oft auf die Opfererfahrungen von späteren Tätern, so Hubert Steger.
Das Problem dabei ist, dass die nicht grundsätzlich wegen ihrer Männlichkeit gewalttätig sind, sondern eben weil sie selber so viel Gewalt erfahren haben, weil sie aus Ländern kommen, die so gewaltgeprägt sind, weil sie auch hierarchischen Strukturen kommen, die so gewaltgeprägt sind und das natürlich mitbringen. Und da ist eine ganz große Lücke da. Also die werden vor allem als Täter gesehen, ja, und kaum mit dem, was in ganz, ganz großem Ausmaß vorhanden ist, nämlich sie selber als Betroffene von Gewalt. Ja, Zehnjährige, die mit 10 Jahren weggeschickt werden vom Elternhaus und die sich dann durchschlagen müssen auf der Flucht alleine, die sehr oft häufig zu Opfern werden auf diesem Weg, bis sie dann in Österreich angekommen sind.
Auch der Jugendanwalt Ercan Niknafs begegnet oft Jugendlichen mit traumatischen Erlebnissen aus ihrer frühesten Kindheit.
Wenn ich mir ihre Biografien angeschaut habe, die hatten wesentliche Brüche in ihren Biografien in Kindheit. Sie waren psychologisch nicht auf gutem Stand und haben auch zum Teil sehr traumatische Erlebnisse gehabt. Das heißt, diese Jugendlichen waren bereits in frühen Kindheit Opfer von Gewalt oder traumatischen Erlebnissen. Und im Laufe der Zeit sind sie, so, wenn Dschihadismus betrifft, so Täter und Täterinnen geworden. Und das ist natürlich durchaus möglich. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, Jugendliche, die ein delinquentes Verhalten aufweisen, dann sehen wir, dass diese Jugendlichen auch eigentlich in ihrer Kindheit ziemlich viel erleben müssen, was wir keinem Kind eigentlich wünschen. Und unsere Aufgabe ist, die Kinder und Jugendlichen zu solchen traumatischen Ereignissen zu schützen.
Bei der Ursachenforschung und Analyse von verhängnisvollen Opfer-Täter-Strukturen sollte immer auch mitreflektiert werden, wie eng Täter- und Opferrollen miteinander verwoben sind. Kerstin Schweighöfer und Dieter Quermann können diese Verschränkung für den zwischenmenschlichen Bereich aus ihrer Beschäftigung mit Beziehungsbrüchen bestätigen.
Wer verlassen wird, rekonstruiert seine Trennung gerne als Opfergeschichte, aber es gehören immer zwei dazu. Und wer verlassen wird, denkt, dass ihm ein Betrug widerfahren ist, ein Verrat. Aber Michael Frieder hat eben auch erkannt, dass alles mit allem zu tun hat, dass die Dinge einem nicht bloß widerfahren, sondern man sie sich selber schafft.
Wenn Opfer von Beziehungen, also Menschen, die von ihren einst geliebten Partnern verlassen wurden, ihre Täteranteile negieren, besteht laut Paartherapeutin Susanne Pointner die Gefahr, in der Opferrolle zu verharren.
Wenn ich bleibe in der Opferrolle, bleibt oft der Schmerz ein Leben lang wie stecken. Und es wirkt sich auf die nächsten Beziehungen aus, es wirkt sich aus, wenn eventuell Kinder da sind, auf die Beziehung. Aber das sagt sich so leicht. Also wenn man das selber erlebt hat oder miterlebt hat, auch mit Klienten und Klientinnen, weiß man, wie lang es da wirklich ganz viel einmal Platz braucht, auch für die Wut, dass die da sein darf und dass man nicht sagt, naja, du musst ihn auch verstehen, sondern ja, das ist wirklich ungeheuerlich. Gehen Sie raus und schreien Sie Bäume an.
Die Spezialisten in Sachen Liebeskummer und Beziehungsabbruch, Kerstin Schweighöfer und Dieter Quermann, haben für Täter wie Opfer von Beziehungen einen praktikablen Rat parat.
Es gibt hier in Holland ein Sprichwort, sachte Heilmeisters mag es stinkende Wunde, also weiche, sanfte Geneser oder Heilende machen eitrige, stinkende Wunden. So bedeutet das eigentlich. Das heißt, ein sauberer, klarer Schnitt ist für alle Beteiligten sehr viel besser und auch für die Kinder.
Das Aussitzen von Beziehungskrisen oder Aufschieben von Trennungen aus Rücksicht auf gemeinsame Kinder wird von den Autoren Schweighöfer und Quermann nicht empfohlen. Kinder verlangten nach Klartext und vor allem danach, von den Beziehungsproblemen der Eltern verschont zu werden.
Das Pferd ist tot, steig ab. Und das ist ja gerade das Schwierige, dass oft will man nicht erkennen, das Pferd, die Beziehung ist tot, man sollte absteigen, es hat keinen Zweck mehr und man versucht trotzdem immer noch im Sattel zu bleiben.
Doch was sind nun die ersten Schritte, um aus der Opferrolle wieder herauszufinden? Die Rückbesinnung auf den eigenen Selbstwert ist, so Kerstin Schweighöfer und Dieter Quermann, die Grundbedingung, um das Ende von Beziehungen verarbeiten zu können. Die Autoren erzählen dabei von einem Fall, in dem eine 60-jährige Frau von ihrem Mann wegen einer jüngeren Frau verlassen wurde. Der Ausweg aus der Opferfalle führte sie zu dem einzigen Menschen, dem sie in dieser Situation vertrauen konnte, zu sich selbst.
Sie hat eben entdeckt, meine Beziehung ist kaputt, aber ich lebe noch. Und sie hat auch entdeckt, mein Mann ist weggelaufen für eine andere. Er hat mich sitzen gelassen, mir ist viel genommen worden, aber meinen Stolz, den lasse ich mir nicht nehmen. Andere, die auch sterben wollten oder gesagt haben, ich bringe mich jetzt um, die haben irgendwann erkannt, nee, also den Gefallen tue ich ihm nicht oder tue ich ihr nicht, ich lebe weiter. Da war dann auch dieser Lebensgeist auf einmal wieder da.